Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Diese Szene hat Kinogeschichte geschrieben. Ein fremder Mann kauft einem Mädchen einen Luftballon und verschwindet mit ihm. Die Szene stammt aus Fritz Langs Klassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder von 1931, einem der ersten deutschen Tonfilme. Jetzt ist auf der Basis des Films eine Oper entstanden, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir heute über ein Theaterstück, das sich mit dem Zusammenhang zwischen Erdöl und Terrorismus beschäftigt. Im Literaturhaus Berlin haben Autorinnen und Autoren über ihre Träume für Europa gesprochen. Und in Bremen widmet sich eine Doppelausstellung den oft vergessenen Bildhauerinnen vergangener Jahrhunderte. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer jahrelangen Forschungsarbeit. Zunächst aber zu M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist ein Film über Lynchjustiz, über Verbrecher und eine ganze Stadt, die zusammen Jagd machen auf einen psychisch kranken Kindermörder. Es geht also um eine moralisch angeschlagene Gesellschaft und viele haben darin die Stimmung in Deutschland vor Hitlers Machtübernahme gesehen. Auf der Berlinale ist im Februar eine Neuverfilmung von M vorgestellt worden, eine Miniserie aus Österreich. Und gestern Abend hatte in Berlin, wie gesagt, eine Oper Premiere. Komponist des Auftragswerks der Komischen Oper Berlin ist Moritz Eggert und Intendant Barry Kosky hat Regie geführt, Julia Spinola. Im Film, da spielt ja dieses Pfeifen, was wir gerade gehört haben, das Pfeifen des Mörders eine wichtige Rolle. Die Melodie ist aus Edvard Griegs Peer Gynt-Suite und sonst gibt es im Film gar keine Musik. Greift denn der Komponist Moritz Eggert das Pfeifen auf?
Ja, das tut er in mehrfacher Weise, in ganz verschiedener Form, allerdings eingebettet in eine Fülle verschiedenartigster Idiome und Klänge. Denn das ist wirklich eine wilde Klangkulisse der 20er Jahre, die Moritz Eggert hier elektronisch verstärkt in schmissigem Surroundklang durch den Saal schallen lässt. Da gibt es Anklänge an Puccini oder an die Opern der Wiener Schule, Protestlieder, Jazz, Jahrmarkt- und Drehorgelmusik, Großstadtgeräusche wie fahrende und hupende Autos und dann auch wieder Synthesizer-Klänge und Rock-Rhythmen. Also das Ganze changiert so ein bisschen zwischen Musical, Hörspiel und einem Songspiel nach der Art Kurt Weils. Denn neben originalen Dialogen aus dem Filmdrehbuch verwendet das Libretto, das übrigens ebenfalls Barry Kosky geschrieben hat, auch Gedichte von Walter Mehring und zahlreiche Kinderlieder. Das hört sich dann zum Beispiel so an.
Es tanzt ein lieber Mutzelmann in unserem Hause, Ruhm in unserem Haus. Er schüttet sich, wirft sein Sechzehn hinter sich. Es tanzt ein lieber Mutzelmann in unserem Haus herum.
Das war der Bariton Scott Hendricks als beeindruckend finsterer Mörder mit einer bedrohlichen Version des Kinderlieds vom Biber Butzemann.
Ja, das ist wirklich sehr bedrohlich. Wie nah ist denn der Film in der Handlung der Oper?
Einerseits sehr nah, denn es wird beinahe 1:1 die Geschichte des Films erzählt. Aber, und das ist der große Unterschied, Eggert und Kosky erzählen sie ganz aus der Perspektive des Mörders. Wir erleben also die Sorge der Mütter, die immer panischere Suche der Polizei, die Hetzjagd, die Verbrecher auf den Mörder machen. All das erleben wir, als würden wir im Kopf des pädophilen Kindermörders stecken. Und vor allem erleben wir aus seiner Perspektive auch die Kinder, die in dieser Oper nämlich in Scharen auftreten. Man kann sagen, dass der fabelhafte Kinderchor der Komischen Oper eigentlich den prominentesten Part überhaupt hat. Die Taten des Mörders sehen wir nicht, wie wir sie ja auch im Film nur angedeutet bekommen, etwa durch den riesigen Schatten des Mörders, der sich dann auf das kleine Mädchen senkt.
Werden denn Filmsequenzen eingespielt? Denn Barry Kosky ist ja ein großer Filmfan, das hat er ja auch mit seiner Zauberflöte gezeigt, da wo er ja Stummfilmelemente eingespielt hat.
Ja, das stimmt, aber hier verzichtet er völlig auf Filmeinspielungen. Er lässt dafür alle Rollen, außer die des Mörders, Kindern spielen. Die Kinder erscheinen in seiner Inszenierung als die einzigen unverstellten Menschen in einer ansonsten völlig deformierten Welt. Denn die Erwachsenen werden ebenfalls von Kindern dargestellt, die allerdings so monströs monströse Masken tragen, die erscheinen wie ein Heer von albtraumhaft entstellten Wichten. Das ist wie immer bei Kosky ganz toll dargestellt, aber ich habe diese Einfühlung in den Kopf des pädophilen Kindermörders als sehr problematisch empfunden. Wir sehen nämlich auch, wie der Mörder von dieser riesigen Schar des Kinderchors verfolgt und auch verführt wird. Da gibt es so eine Verführungsszene, in der ihn die Kinder aus Türen heraus mit ihren Armen umgarnen und wegziehen wollen.
Im Film ist es ja auch, geht es ja auch um dieses Ausschlachten von Angst und um einen wild gewordenen Mob, also die hetzende Meute. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Das hätte man auch sehr aktuell machen können. Ist davon was zu spüren in der Produktion?
Eigentlich nicht. Also das kommt viel zu kurz in dieser Produktion. Es bleibt bei der Einfühlung in die Psyche des Täters und hier wird es eben auch nach meinem Gefühl geschmacklos. Dass Pädophilie ein Krankheitsbild ist, unter dem auch die Betroffenen sehr leiden, das ist die eine Sache. Eine andere ist es aber, mit zumindest höchst missverständlichen Bildern eine Umkehr von Täter- und Opferrolle anzudeuten. Denn genau diese Schuldumkehr stellt ja in der Realität leider, gerade wenn es um Kindsmissbrauch geht, eine gängige Exkulpationsstrategie dar. Und hier nicht eindeutig Position zu beziehen und zu sagen, die Opfer trifft nicht die mindeste Schuld, das finde ich geradezu verwerflich.
Vielen Dank, Julia Spinola war das über die neue Oper von Moritz Eggert. Nach dem Filmklassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder, zu sehen an der Komischen Oper Berlin. Sie haben über deutsche Kolonialverbrechen recherchiert, über den Völkermord an den Armeniern, die europäische Grenzagentur Frontex und auch das Schicksal von Kindersoldaten. Hans-Werner Krösinger und Regine Dura haben sich mit ihrem Dokumentartheater einen Namen gemacht in der freien Theaterszene, aber auch darüber hinaus. Und mit Stolpersteine Staatstheater waren sie vor 3 Jahren sogar zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Diesmal zeigen sie parallel zum Theatertreffen ihre neueste Arbeit am Berliner Theater Hebbel am Ufer. Und zwar haben sie sich mit dem Zusammenhang zwischen Erdöl und Terrorismus beschäftigt. Schwarze Ernte heißt der Theaterabend und Eberhard Spreng war bei der Premiere dabei.
Im September des letzten Jahres traf Außenminister Heiko Maas im New Yorker UN-Gebäude mit dem saudischen Amtskollegen Adel Abdjoubayr zusammen, stellte sich hinter ein Mikrofon und verlas einige zerknirschte Sätze des Bedauerns über eine Zeit der Missverständnisse im Verhältnis der beiden Länder. Das wird gegen Ende des etwa 1,5-stündigen Abends über die Verflechtungen des globalen Ölmarktes und des internationalen Terrorismus erzählt, als eine von vielen Geschichten ums Leitthema Öl. Um Deutschland geht es in Schwarze Ernte aber nur am Rande. Der Aufstieg Saudi-Arabiens zu einem globalen Player und die des saudischen Königshauses geschehen auf einer Machtachse zwischen den USA und der arabischen Halbinsel. Sie haben illustre Wegbereiter, den einstigen Standard Oil-Chef John D. Rockefeller zum Beispiel und später vor allem den amerikanischen Präsident Roosevelt sowie den ersten König Saudi-Arabiens Ibn Saud. Wir wissen das alles, aber es ist natürlich immer wieder verdienstvoll, es in einen größeren historischen Zusammenhang zu stellen.
Öl. Übrig gebliebene Kohlenwasserstoffe aus einst lebenden Dingen, die sich in Millionen von Jahren des Begrabenseins gebildet haben.
Mitunter in etwas sehr bedeutsamem Grundton belehren uns die 4 Performerinnen und Performer mit Schulbuchwissen über Erdölvorgeschichte. Und es wird erklärt, was man aus Erdöl so alles machen kann. Eben auch Plastikprodukte. Kunststoff, Strohhalme zum Beispiel. Claudia Splitt zerreißt nun eine Großpackung mit vielen dieser bunten Dinger. Die fallen zu einem riesen Mikado auf den Boden und werden zunächst behutsam wieder aufgehoben. Dann steckt man sie zu langen Reihen zusammen. Klar, was das sein soll. Eine Pipeline. Die verbindet dann ein paar Becherchen miteinander, die mit einer zähen, schwarzen Flüssigkeit befüllt sind. Mit der werden dann auch Schriftzüge auf die weiße Rückwand gemalt. Im Scrabble-Stil entstehen so Sinnkreuzungen wie Öl, Blut, USA mit dem Dollar-S in der Mitte und einem gemeinsamen letzten Buchstaben A von Europa. Auf dem Dollar-S endet dann auch das später ergänzte Wort Wahhabismus.
Die Mischung von saudischem Wahhabismus und Petrodollars ist ungefähr so, als habe der Ku Klux Klan in Texas die absolute Macht übernommen und missionieren nun mit den Ölgeldern die ganze Welt in seinem Sinne.
Es wird erklärt, wie die Propagierung der puristischen Religionspraxis der Wahhabiten von Saudi-Arabien aus in die islamische Welt kam. Sie war zunächst nur minoritäres Sektendenken, entworfen vom arabischen Fundamentalisten Abd al-Wahhab. Erklärt wird auch, wie Saudi-Arabien 1979 erstmalig bei der Besetzung der großen Moschee zahllose Todesopfer eines islamistischen Umsturzversuches zu beklagen hatte. wie aus den ehemaligen von den USA ausgerüsteten Mujahideen in Afghanistan der Al-Qaida-Terrorismus wurde, wie der internationale Geldtransfer zur Finanzierung des globalen Dschihad funktioniert. Währenddessen verschwinden die Farben aus der Bühneninstallation. Die bunten Röhrchen verdunkeln sich durch den Kontakt mit den rohölschwarzen Fingern der Akteure und werden später ganz durch schwarze Trinkhalme ersetzt. Die schwarze Flüssigkeit rinnt nun unaufhaltsam von einem Waschbecken auf den Boden und von der Oberkante der weißen Bühnenkonstruktion auf die Rückwand. Painted Black von den Stones und zuvor Seasons in the Sun von Terry Jacks sind vielleicht etwas zu naheliegende Musikbeigaben für Wüstenhitze und schwarze Ölmalerei. Musikalisch begleitet wird der Abend von Matev Kulmay. Aber inhaltlich bleibt er im Kernpunkt seiner Fragestellung merkwürdig unklar. Die zentrale Frage, wie der internationale Terrorismus nun genau mit der Herrschaft einer menschenreichen Dynastie zusammenhängt. Deren Kronprinz Mohammed bin Salman behauptet von sich, den Terror zu bekämpfen. Wer aus der Königsfamilie steckt denn nun seine Petrodollars in die Terrorfinanzierung? Eine präzise Fallstudie zu dieser Frage hätte man sich gewünscht. So bleibt es ein performativer Dokumentartheaterabend, bei dem man sich ständig fragt, wann denn nun außer Wikipedia-Wissen endlich ein weitergehender Erkenntnisgewinn kommt.
Eberhard Spreng berichtete über Schwarze Ernte, einen Theaterabend über Öl und Terrorismus in Berlin. Ausgerechnet in London ist gestern vor 70 Jahren der Europarat gegründet worden, also die Institution, die berät über die großen politischen Leitlinien und die Durchsetzung von demokratischen Prinzipien und Menschenrechten. Seitdem ist viel passiert. London ist dabei, sich aus der EU zu verabschieden und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind in einigen Ländern in eine schwere Krise geraten. Aus Anlass des Jubiläums und mit Blick auf die Europawahl hat das Literaturhaus Berlin gestern Autorinnen und Autoren eingeladen, über ihre politischen Träume zu sprechen. Die Ideen waren ganz unterschiedlich, aber in einem, da waren sie sich alle einig. Für die europäische Zukunft müssen Ängste überwunden werden. Ein Beitrag von Cornelius Willenkemper.
Ist Europa nicht auch der unglaubliche Luxus, ewig herummäkeln zu dürfen?
Fragte zum Auftakt des Abends Jannika Gelinek vom Leitungsduo des Literaturhauses Berlin. Gelinek machte die Relevanz des Themas allen Ernstes daran fest, dass das Kundenmagazin der Deutschen Bahn AG Europa als Titelstory gewählt habe. Ob die Leitung des Hauses sich da an den richtigen Kriterien orientiert, ist zumindest fraglich. Das übrigens fand auch Gelineks Kollegin Sonja Longolius.
Europa ist definitiv zu wichtig, um es den Politikern und Politikerinnen oder einer Zeitschrift wie Mobil zu überlassen.
Fest steht, Europas Zukunft ist weiblich. Warum auch nicht? Die Hamburger Autorin Svenja Leiber etwa verglich Europas Schicksal mit der, wie sie sagte, ziemlich männlichen literarischen Figur des Faust, der alles hat, aber sein Glück nicht findet.
Und was geschieht, als Faust sich zu sorgen beginnt? Er erblindet und stirbt. Genau das wird Europas Schicksal, wenn es meint, an die Stelle des Mutes, des Mitgefühls, der Großzügigkeit und Selbstkritik gehörten Angst und Sorge.
Dass Europa sich in Sorge und Angst verliere, anstatt die ursprünglichen Ideale des Humanismus, der Gleichheit und der Demokratie zu verteidigen, war ein wiederkehrendes Motiv des Abends über politische Träume.
So wie die Juden die ersten Deutschen waren, weil sie nicht Bayer werden konnten oder irgendwelche anderen kleinen Staaten Menschen werden konnten, so würden die Muslime die ersten Europäer werden.
Sagte die Journalistin und Aktivistin Kübra Gümüşay. Ob diese vom umstrittenen Islamwissenschaftler Tariq Ramadan stammende These geeignet ist, Ängste zu beruhigen, sei dahingestellt. Gümüşay ist jedenfalls davon überzeugt, dass die Zukunftsängste der Europäer, die Verunsicherung gegenüber einer europäischen Identität, auf dem politischen Parkett zu toxischen Themen geworden seien.
Und ich glaube, es ist die Aufgabe von Kunst, von Lyrik, von Poesie, diese Angst, die da ist, sichtbar zu machen. Weil dann wird deutlich, wir haben was zu verlieren. Und das ist das, was ich denke, was sich grundsätzlich ändern muss, damit Menschen zu Wahlen gehen, damit Menschen wissen, dass jeden Tag um Demokratie und Menschenrechte gekämpft werden muss.
Sollen Politiker, wie Kübra Gümüşay ausdrücklich forderte, die Sorgen der Europäer tatsächlich ignorieren, damit die Bürger unbekümmert zur Wahlurne schreiten können? Dies war nicht die einzige Idee an diesem Abend, die zumindest etwas unüberlegt erschien. die einfachen Antworten auf die Frage, was Europa ist, sein könnte und werden sollte, waren überzeugender.
Australien ist nicht in Europa,
stellte die australische Autorin Mireille Jüschau fest und zog zugleich Parallelen zwischen der restriktiven Migrationspolitik ihrer Heimat und Ausgrenzungstendenzen in Europa. Ihre Idee von Europa im Blick von außen fußt auf der Erfahrung des Holocaust, den sie als transgenerationelles Trauma erlebt. Sie recherchiert in Berlin auf den Spuren ihrer Großmutter, die die Reichshauptstadt 1939 verlassen musste. Der britische Schriftsteller und Künstler Tom McCarthy, der sich selbst ausdrücklich nicht als Brite, sondern als EU-Bürger vorstellte, las aus seinem Manifest über die Maschine für ein europäisches Theater.
Europe is a contraption, a machine.
Europa ist ein Apparat, eine Maschine. Oder um einen Begriff zu wählen, der mir als Schriftsteller näher liegt, Europa ist eine Fiktion, eine der reichsten, brillantesten und dunkelsten, voller Gefahren und Potenziale, wie sie nie zuvor erfunden wurde.
That has ever been composed.
Auf der Bühne des europäischen Alltags sähe er gerne Schauspieler, deren Worte durch den Luftraum schweben, Rufe des Publikums in 20 verschiedenen Sprachen, Hundebellen, Kindergelächter, Grillgeruch und jede Menge Zigarren, wie der Dramatiker Heiner Müller sie einst rauchte. Es waren die humorvollen, verträumten und selbstironischen Momente des Abends, an dem der Begriff Europa mit Leben und mit Sinn gefüllt wurde und das Publikum eine Idee davon erhalten konnte, für welches Europa es sich lohnt, zur Wahlurne zu gehen.
Im Literaturhaus Berlin haben Autorinnen und Autoren über ihre Träume für Europa gesprochen. Das war ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper. Wie in der Gesellschaft insgesamt, so gibt es auch im Kulturbereich Berufe, die man eher mit Männern verbindet oder eher mit Frauen. Stadtplaner zum Beispiel, Soufflöse, Komponist, Maskenbildnerin oder Kontrabassist. Auch bei der Bildhauerei fallen einem vor allem Männer ein. Michelangelo, Rodin, Giacometti oder Henry Moore. Drei Museen, eines in Heilbronn und zwei in Bremen, haben dagegen jetzt nach den vergessenen Bildhauerinnen der Vergangenheit geforscht. 2,5 Jahre lang haben sie dafür Archive durchforstet und ihre Ergebnisse, die werden jetzt in einer Doppelausstellung in Bremen präsentiert. In den Museen Böttcherstraße und im Gerhard-Marx-Haus. Annette Schneider berichtet.
400 Bildhauerinnen entdeckten die Museen bisher bei ihren Recherchen. 400 Künstlerinnen, von denen viele heute völlig vergessen sind oder kaum bekannt, die aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwanden durch simple, altbekannte Methoden, die immer wieder wütend machen. Frank Schmidt, Leiter der Museen Böttcherstraße.
Die Arbeiten wurden nicht gesammelt, nicht ausgestellt, deswegen waren sie nicht verfügbar und deswegen konnte man sie gar nicht sehen.
Jetzt kann man sie sehen. Erst einmal 100 Arbeiten von gut 50 Bildhauerinnen aus 150 Jahren. Und wie ihre männlichen Kollegen griffen sie die Kunstströmungen und Motive ihrer Zeit auf. Sie schufen große Skulpturen und kleine. Sie arbeiteten figürlich, abstrakt und expressiv. Sie nutzten alle Materialien, waren mal konventionell, mal innovativ. Nur, sie mussten sich all dies mühsam erkämpfen. Bis 1919 durften sie nicht studieren. Bis in die 70er Jahre wurden sie vom männergeführten Kunst- und Wissenschaftsbetrieb ignoriert. Und, so Ari Hartoch, Leiter des Gerhard-Marx-Hauses,
das vielleicht wichtigste Vorbehalt ist ja, dass sie nicht ernst genommen wurden. Dass Bildhauerinnen, die versuchen, ihre Werke zu verkaufen, sie nicht verkaufen können. Das geht ja nur über den jeweiligen Mann, weil sie sind ja nicht geschäftsfähig nach dem deutschen Gesetz. Dann gibt es natürlich noch so typische gesellschaftliche Barrieren, als das gesagt wird, das sei unpasslich für eine Frau. Das ist ja körperliche Arbeit.
Unter dem Obertitel Klischees und Hürden zeigen die Ausstellungen, wie sich die Bildhauerinnen gegen die gesellschaftlichen Vorurteile wehrten. Kunst dient Frauen im 19. Jahrhundert nur zum Zeitvertreib? Schon steht man im Gerhard-Marx-Haus vor Porträtbüsten von Elisabeth Ney und Angelika Fatius, die um 1850 berühmt waren als Meisterinnen ihres Fachs galten und mit ihrer Arbeit gut verdienten. Fatius etwa schuf im Weimar der Goethezeit beliebte Porträtbüsten ihrer Zeitgenossen. Und Eta Richter, Emmy Röder oder Else Bach waren später erfolgreich mit kleinen dekorativen Tierskulpturen, die in der Böttcherstraße zu sehen sind. Frank Schmidt.
Das war eine Nische, die haben sie auch ergriffen, weil sie gesehen haben, die Chance. Damit haben wir einen Markt und diesen Markt können wir bedienen. Bestes Beispiel ist René Sintenis, die bekannteste Tierplastikerin, die auch wirklich damit sehr viel Erfolg hatte und zum Beispiel den Berliner Bären geschaffen hat.
Frauen können weder im großen Format noch mit Bronze oder Marmor arbeiten. Viele Bildhauerinnen hielt dieses Vorurteil nicht ab, große Bronzeskulpturen zu entwerfen. Hanna Koschinski zum Beispiel hatte 1909 bei Aristide Maillol in Paris studiert und schuf wenig später ihre sitzende Frau. Eine üppig runde, kompakte Nackte, die selbstbewusst im Hier und Jetzt ruht. In der Aufbruchstimmung der jungen Weimarer Republik eroberte dann eine junge Generation gesellschaftliche Freiräume, was sich in dynamischen Skulpturen tanzender und laufender spiegelt.
Es gibt auch Frauen, von denen wir heute keine Exponate mehr haben,
sagt Mirjam Verhey. Die Kuratorin des Gerhard-Marx-Hauses deutet auf eine Abbildung an einer Wand, die sie in einer alten Kunstzeitschrift entdeckte. Sie zeigt eine expressive Steinfigur von Gela Forster, deren Werk von den Faschisten zerstört wurde.
Sie war mit Archipenko verheiratet, was nochmal zeigt, dass sie die großen Namen auch kannte. Und wir wissen heute gar nicht, wie die deutsche Bildhauerei sich entwickelt hätte, wenn man ihre Kunst hätte zeigen können für nachfolgende Künstlergenerationen.
Besonders hartnäckig vertraten die Herren der Schöpfung die Ansicht, politische Themen seien für Frauen tabu. Das Gerhard-Marx-Haus hält mit einem eindrucksvollen Saal dagegen. Da bezieht Käthe Kollwitz Stellung gegen Armut und Krieg, die antifaschistische Widerstandskämpferin Jenny Wiegmann-Mucki gegen Faschismus und Algerienkrieg. Und ein Foto zeigt zwei 3 Meter hohe Skulpturen der DDR-Künstlerin Ruthild Hahne, einen jungen Arbeiter und eine Arbeiterin für ein Thälmann-Denkmal. Mit einigen Arbeiten aktueller Bildhauerinnen wie Rebecca Horn und Isa Gensken enden die Ausstellungen, die Unschätzbares leisten. Sie schreiben ein Stück Kunstgeschichte neu. Dank dieses großartigen Projekts kann niemand mehr behaupten, es hätte keine Bildhauerinnen gegeben.
Annette Schneider war das über eine Doppelausstellung in Bremen zu Bildhauerinnen. Deutschland braucht einen Lesepakt, das fordert heute die Stiftung Lesen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Morgen beginnt die Jahreskonferenz der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung, kurz Alpha-Dekade, die sich für eine Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten Erwachsener in Deutschland einsetzt. 7,5 Millionen Deutsche können zwar einzelne Buchstaben und Wörter lesen, aber bei längeren Texten wird es sehr schwer. Und die Stiftung Lesen erwartet auch nicht, dass sich die Zahlen der neuen Studie, die morgen veröffentlicht wird, verbessert haben. Deutschland liegt damit im Vergleich von 24 Ländern auf Platz 16. Der von der Stiftung Lesen geforderte Pakt soll sich an Familien, Kitas und Schulen richten, um schon möglichst früh das Lesen und Schreiben zu stärken. 85% der funktionalen Analphabeten sind übrigens Muttersprachler. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ist eines der wichtigsten Themen zurzeit. Nicht nur die bislang zu kurz gekommene historische Aufarbeitung, sondern auch die Frage, was machen wir mit den Objekten in den Museen, die in der Kolonialzeit zu uns kamen. Auch der Stiftungsrat des Zentrums Kulturgutverluste betrachtet das als eine zentrale Aufgabe für die Zukunft und beauftragte das Zentrum 2018 mit dieser Arbeit. Heute kam nun der letztes Jahr berufene Förderbeirat Koloniale Kontexte des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammen, bei der Barbara Plankensteiner vom Hamburger Museum am Roten Baum für Kulturen und Künste zur Vorsitzenden gewählt wurde. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, nun könne der Förderbeirat endlich seine Aufgaben in diesem Bereich zügig nachkommen und Einrichtungen dabei unterstützen, Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in ihren Beständen zu erforschen. In Eisenach enthüllten heute Vertreter von 6 evangelischen Landeskirchen ein Mahnmal aus Stahl mit der Aufschrift »Wir sind in die Irre gegangen«. Damit erinnern sie an die Gründung des sogenannten Entjudungsinstituts der evangelischen Kirche, das die antisemitische und rassistische Glaubensbewegung Deutschen Christen 1939, heute vor 80 Jahren, am gleichen Ort gründeten. Aufgabe des Instituts war es, die jüdischen Wurzeln des Christentums zu tilgen, alle positiven Hinweise auf das Judentum aus der Bibel zu entfernen, sowie Lehre und Praxis der evangelischen Kirche an die nationalsozialistische Ideologie anzupassen. Sie trugen mit ihrer Arbeit dazu bei, die Verfolgung und millionenfache Ermordung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu rechtfertigen, lautet eine Inschrift im Mahnmal.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den UN-Bericht zur Artenvielfalt. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.